Okay, America? Klaus Brinkbäumer und Rieke Havertz erklären die USA.
Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rieke, wir wollen über TikTok reden. Wir wollen über einen noch weitgehend unbekannten mit sehr bekanntem Namen reden. Aber müssen wir über Trump reden heute?
Ja, leider, glaube ich, müssen wir das mal wieder. Wir nehmen uns ja immer wieder vor, nicht so viel über ihn zu reden. Allerdings ist jetzt Wahljahr und es ist ja eine ewige Debatte, wie viel gibt man wieder von seinen doch immer wieder erratischen Wahlkampfauftritten. In diesem Fall, glaube ich, müssen wir es machen, weil es eben eine Debatte um einen Auftritt vom vergangenen Wochenende gab, in dem er das Wort Bloodbath gesagt hat, also Blutbad. Und in welchem Kontext hat er es gesagt? War es ein Versehen? Hat er den Teleprompter nicht richtig gelesen? Oder war es doch mal wieder ganz schön kalkuliert von Donald Trump? Vielleicht bevor wir drüber reden, hören wir ihn einmal. Es ging darum, dass er eben gesagt hat, wenn ich nicht gewinne und wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für die ganze Welt geben. Und das ist noch das geringste Problem. Es wird ein Blutbad für das Land sein. Das wird das geringste sein. Also er hat es zweimal gesagt. Er hat es aber eingebettet gesagt, als er über die Autoindustrie sprach und darüber, wie er mit Mexiko und auch China umgehen würde und Zölle, wenn Autos importiert würden in die USA. Das heißt, es war ein etwas konfuser Moment und wir hören mal die ganze Minute, wo er eben über diese Zölle spricht und dann auch eben über dieses gerade von mir wörtlich wiedergegebene Zitat des Blutbad für das ganze Land. Hier kommt einmal Donald Trump.
Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. Mexico has taken over a period of 30 years, 34% of the automobile manufacturing business in our country. Think of it, went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected... Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
Rieke, und als du es gerade eingeführt hast, hast du gesagt, eingebettet. Ich glaube, in diesem Wort liegt schon der potenzielle Debattierstoff. Ne? Die Frage also, meinte Trump wirklich die Autoindustrie? So stellt es jetzt seine Kampagne dar. Oder meinte er natürlich das Land, aber allein bezogen auf das Thema der Autoindustrie? Oder meinte er, wenn man nur diesen einen Satz nimmt, kann man es ja eigentlich nur so verstehen, tatsächlich, dass es ein Blutbad geben werde, wenn er nicht gewählt werde? Meinte er also den nächsten Sturm auf das Kapitol oder gar Schlimmeres? Und hat er es eingebettet oder hat das nur aneinandergereiht? Ich glaube Letzteres. Ich glaube, dass er sehr erratisch von Thema zu Thema wandert. Das macht er ja nahezu beständig und dass er das auch in dieser Sache so gemacht hat. Er hat während dieses Wahlkampfauftrittes mehrfach gesagt, er könne den Teleprompter nicht richtig lesen. Er habe Schwierigkeiten, die Wörter zu entziffern. Das hat er wiederum seinem eigenen Publikum mitgeteilt. Das machen Politiker auch eher selten. Und dann ist wichtig, dass es ja durchaus Methode Trump ist, diese schlimmen Worte, diese scharfen Begriffe, diese immer wieder ans Diktatorische oder an Diktaturen und an Autokratien erinnernden Begriffe einzustreuen und hinterher wieder leicht abzumildern, dann sind sie aber gefallen. Ne? Dann stehen die Worte da, dann werden sie zu Hashtags, dann werden sie weitergeschickt, dann werden diese Zitate zu kleinen Clips, die geteilt werden. Ja, und dann sagt die Kampagne alles nicht so gemeint. Das ist nun wahrlich Methode der Autokraten in vielen, vielen Ländern, nicht nur in den USA.
Und ich glaube, genau das ist der Punkt, warum wir drüber reden müssen. Es gab ja auch einige, die gesagt haben, Im Wirtschaftskontext, im englischen Sprachgebrauch wird Bloodbath deutlich häufiger verwendet, als wir im deutschen Blutbad sagen würden. Aber ich halte es auch für kalkuliert. Und das sind immer wieder kleine Botschaften eben an seine Hardcore-Basis, die damit aufgepeitscht werden soll, die eben wütend bleiben soll, die genau das, was er ja immer wieder auch sehr kalkuliert und offen sagt, das ist die Rache, das ist die Vergeltung, damit eben sie weiter animieren will. Und vor allen Dingen, was ja interessant ist, er nutzt es dann ja auch, um wiederum die Erzählung umzudrehen, um wieder in seine Desinformation und Fake News Maschinerie zu kommen. Er hat nämlich dann gleich ein, zwei Tage später Mails rausgeschickt, wo dann stand, die Fake News und ihre Verbündeten in der Demokratischen Partei hassen unser Land wirklich. Sie werden Falschmeldungen, gefälschte Schlagzeilen und Lügen verbreiten, um die Kontrolle zu behalten. Das heißt, er benutzt dann seine vermeintlich sehr kalkulierte Aussage, um zu sagen, die haben es wieder völlig aus dem Kontext gerissen und jetzt verbreiten sie die falschen Informationen und die Lügen. Das heißt, es zählt auch auf eine weitere Strategie von ihm ein. Und da hat er und haben ja die sehr rechten Republikaner deutliche Vorteile gegenüber den Republikanern, weil sie Fake News, Desinformation, von KI generierte Deepfakes natürlich für sich nutzen und auch ruchlos nutzen. Und Trump hat das perfektioniert in diesem Wahlkampf. Und das ist natürlich auch etwas, was die nächsten Monate prägen wird.
Und jetzt aber, Rieke, weg von Trump, hin zu TikTok.
Auf jeden Fall hin zu TikTok, weil es etwas passiert im Repräsentantenhaus. Das kann sich ja kaum noch jemand vorstellen. Wir sagen immer, Kompromiss ist nicht mehr möglich. Überparteiliche Zusammenarbeit ist kaum noch möglich. Und was macht das Repräsentantenhaus in der vergangenen Woche? Entscheidet mit einer großen Mehrheit von 352 Ja-Stimmen für einen Gesetzesentwurf, der TikTok, also eine App, die vor allen Dingen sehr viele junge Leute nutzen, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland, wo man kleine Videoschnipsel hochladen kann. Also diese App wollen sie unter amerikanische Kontrolle stellen. Das ist ein interessanter Vorgang, sagen wir es mal so. TikTok ist nämlich die einzige international erfolgreiche Plattform, die nicht aus den USA stammt. Und wenn dieses Gesetz durchkommt, es ist noch ein langer Weg, wir sprechen gleich drüber, dann könnte das zur Verbannung von TikTok aus amerikanischen App-Stores führen. Und das würde natürlich Millionen Menschen vermutlich ärgern und vor allen Dingen würde das den Konzern ByteDance ärgern, der nämlich hat die Kontrolle über TikTok und der ist in Teilen in chinesischer Hand. Und das ist genau das Problem aus Sicht der Republikaner und Demokraten im Kongress.
Ja, es geht um China, ne? Es geht um den großen Konflikt, den ja beide letzten Regierungen oder die Vorgängerregierung Trumps und die amtierende Regierung Joe Bidens immer wieder durchaus haben eskalieren lassen, weitergeführt haben. China ist der große Rivale der USA. Und interessant, Rick, ich gehe nochmal zu deinem Eingangsgedanken. War das eigentlich ein kluger Beschluss, dieses gemeinsame Votum des Repräsentantenhauses? Ne? Man freut sich ja fast, wenn sie mal konstruktiv zusammenspielen. Oder man könnte sich eigentlich freuen, so ist es richtig gesagt, wenn sie mal zusammenspielen. In diesem Fall aber hat es auch etwas sehr Aktionistisches, sehr Übereifriges, Übereiliges. Es gibt längst Kritiker und Kritikerinnen, die sagen, so richtig ausgegoren sei dieser Gesetzentwurf nicht, der sei überhastet zusammengestellt worden und werde jetzt auf Jahre die Gerichte beschäftigen, wenn er denn am Ende durchkomme. Ich bin gespannt. Bleiben wir aber mal beim Thema. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, also Bidens nationaler Sicherheitsberater, sagte, es gehe nicht um ein Verbot TikToks, das sei nicht das Ziel, sondern der Eigentümerwechsel sei das Ziel. Auch ein ungewöhnliches Verständnis, was den freien Kapitalismus angeht, der in den USA sehr hoch gehalten wird. Aber da soll ein Eigentümerwechsel durch Parteien, also durch Washington DC, erzwungen werden. Nicht üblich in den Vereinigten Staaten. Jetzt wieder Zitat. Wollen wir, dass TikTok als Plattform im Besitz eines amerikanischen Unternehmens ist oder China gehört? Das fragte Jake Sullivan bei der Abstimmung oder kurz vor der Abstimmung im Repräsentantenhaus. Wollen wir, ich zitiere ihn weiter, dass Daten aus TikTok, also Daten von Kindern und Erwachsenen hier in Amerika bleiben oder nach China gehen? Die Abstimmung, das hast du schon gesagt, war ein seltener Moment der Eintracht und Einigkeit. Nur 65 Abgeordnete stimmten dagegen, 15 Republikaner, 50 Demokraten. Alexandria Ocasio-Cortez, die wir schon öfters zitiert haben, hier immer wieder mal auch erklärt haben. Junge Abgeordnete aus New York, sehr liberale Abgeordnete aus New York, Abgeordnete im Repräsentantenhaus, kritisierte, das Gesetz sei vorschnell zur Abstimmung gebracht worden, weil es eben Wettbewerbs- und Datenschutzfragen aufwerfe.
TikTok weist natürlich all diese Bedenken, die jetzt amerikanische PolitikerInnen formulieren, zurück und betont, dass man sich so überhaupt nicht als Tochter eines chinesischen Unternehmens sei und dass ByteDance zu 60% im Besitz westlicher Investoren ist. Und der Firmensitz liegt auf den Cayman-Inseln in der Karibik. Auch das ein Argument dafür, dass man sich der chinesischen Kontrolle entziehen würde. Andere wiederum sagen, dass der chinesische Gründer immer noch einen Anteil von 20% hält und damit eben der chinesische Regierungsapparat Einfluss hat und es natürlich auch eine große Zentrale in Peking gäbe. Und es ist natürlich genau das, was du gesagt hast. Es sind nicht nur Wettbewerbs- und Datenschutzfragen, sondern auch die grundsätzliche Frage, sollte Politik derart eingreifen in den freien Markt? Und was macht das überhaupt mit den nach eigenen Angaben von TikTok 170 Millionen Nutzern in den USA, die eben vor allen Dingen junge Leute sind, die sich über TikTok, über Instagram, über all diese Kanäle informieren, auch mediennutzungsmäßig informieren, die darüber Informationen über Politik kriegen. Und das ist natürlich genau die Sorge, dass eben dort Informationen hochgespült werden, die den Amerikanern nicht passen. Auf der anderen Seite, Joe Biden selbst hat jetzt einen TikTok-Account und den hat er ja nicht ohne Grund. Den hat er, um die jungen Menschen im Land zu erreichen und davon zu überzeugen, dass sie ihn doch bitte mit 81 Jahren nochmal wählen sollen. Das heißt, es ist eine ambivalente Frage und diese Debatte läuft auch schon länger. Dieser Gesetzentwurf kam natürlich nicht aus dem Nichts. Es gibt auch zum Beispiel in Montana, gab es schon auf Bundesstaatenebene ähnliche Versuche, die liegen auf Eis, weil, auch das hast du schon erwähnt, Gerichte sich natürlich mit so einem Gesetz unter Garantie beschäftigen. Und TikTok versucht seit Jahren in den USA Vertrauen zu gewinnen, mit dem Plan, Informationen amerikanischer Nutzer ausschließlich in den USA zu speichern und Datenbewegungen auch von einer US-Firma überwachen zu lassen. Doch das musste auch der TikTok-Chef Xu Xu unverändert feststellen, wenn er immer wieder zu Anhörungen im US-Kongress war, dass das Misstrauen einfach extrem groß ist. Und natürlich gab es auch Reaktionen auf diese erste Abstimmung im Repräsentantenhaus.
Ja, das chinesische Außenministerium warf den USA vor, TikTok zu schikanieren, also ganz gesondert herauszupicken. Das Verhalten der USA untergrabe die internationalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und die internationale Handelsordnung. Und es werde für die USA am Ende schiefgehen, das sagte der Außenamtssprecher Wang Wenbin in Peking. Trotz nie gefundener Beweise für eine Gefahr für die nationale Sicherheit habe Washington nie aufgehört, TikTok zu verdrängen. Damit fuhr er fort. Und noch ganz kurz, um es ins Verhältnis zu rücken. Ich finde es ja tatsächlich auch ungewöhnlich, wie sehr sich die amerikanische Regierung oder die, in diesem Fall natürlich der Kongress, also das Repräsentantenhaus, zuerst mit TikTok beschäftigen, aber amerikanische Konzerne so vollkommen außen vor lassen. Ne? Ja, es gab Anhörungen in Sachen Facebook, inzwischen auch mehrere, und Twitter in den vergangenen Jahren. Aber die Gesetze haben Facebook und Twitter und alle sozialen Medien und Tech-Konzerne, die natürlich in kalifornischer, schrägstrich amerikanischer Hand sind, geschont, bestärkt, außen vor gelassen, agieren lassen. Und jetzt dann eine solche protektionistische Aktion, ungewöhnlich, haben wir schon gesagt. Wie geht's denn weiter, Rieke?
Ja, ein Satz noch dazu, das ist ja auch interessant, das können wir gleich vielleicht auch noch etwas länger debattieren, dass die Republikaner natürlich trotzdem Big Tech auch zu so einem Schlagwort in ihren Wahlkämpfen gemacht haben. Und aber genau wie du sagst, also wie wollen sie denn gegen Big Tech vorgehen? Und jetzt der Move gegen TikTok, und soll es dann Zuckerberg noch kaufen? Also soll Meta jetzt noch TikTok übernehmen? Dann hätten wir das noch größere Big Tech-Problem. Oder Google, also wer soll denn überhaupt TikTok dann übernehmen? Und ist das dann auch eine Entscheidung, die die Politik wieder prüft? Oder ist das dann wieder eine freie Marktentscheidung, solange die Menschen in den USA sitzen, die dann TikTok kaufen wollen? Also es gibt so viele ungeklärte Fragen und deswegen ist es auch noch ein weiter Weg bis zu diesem Verbot. Es ist natürlich, nachdem es im Repräsentantenhaus war, jetzt der ganz klassische Weg. Dieses Gesetz geht dann in den US-Senat. Da sind die Positionen noch etwas unklar. Es gibt Senatoren, darunter der Demokrat Mark Warner und der Republikaner Marco Rubio, die gesagt haben, sie wollten zusammenarbeiten. um dieses Gesetz auch durch den Senat zu bringen. Und US-Präsident Biden müsste es dann unterzeichnen. Und der hat schon gesagt, dass er, finde ich auch interessant, bevor überhaupt die Legislative fertig ist mit ihrem Prozess, hat er schon gesagt, er würde dieses Gesetz unterzeichnen. Und dann sagen Kritiker, dass das auf jeden Fall dazu führen würde, dass sich Gerichte über Jahre, wie es immer in solchen Prozessen ist, mit diesem Gesetz beschäftigen würden, weil es eben auch eins der heiligsten Dinge in der US-Verfassung angreift, nämlich die Redefreiheit. Und daher, ich hatte gerade schon erwähnt, Montana wollte es auch schon durchziehen, nur als einzelner Bundesstaat und die App eben aus den App-Stores zum Download nicht mehr anbieten lassen. Das ist zwar durchgegangen politisch, liegt aber dennoch auf Eis, weil es natürlich Klagen dagegen gibt und genau das Gleiche würde auch auf Bundesebene passieren. Klaus, ich habe es ja schon erwähnt, Biden hat auch einen TikTok-Account. Wie findest du seine Position in diesem Moment?
Ein wenig opportunistisch, ein wenig im Wahlkampfmodus agierend, was aber keine Überraschung ist. Ne? Er weiß, dass dieses Gesetz populär ist. Er weiß, wenn beide Parteien so agieren, sollte er sich nicht dagegen stellen. Er spürt, dass das durchaus mehrheitsfähig ist, dass die vielen Kinder, die TikTok nutzen, nicht wählen werden. Die Eltern, die besorgt sind, weil die Kinder TikTok nutzen, aber sehr wohl. Biden agiert als Wahlkämpfer schnell in diesem Fall, kündigt er seine Position an oder er kündigt an, was er tun wird. Und er ist ja im Wahlkampf und insofern überrascht es nicht wirklich, ne?
Nee, das tut es nicht. Ich frage mich von diesen 170 Millionen, das wäre mal interessant zu wissen, wie viele von denen sind eben noch nicht im wahlfähigen Alter? Wahrscheinlich sehr, sehr viele. Und welche eben doch? Und wie sehr ist das aber auch wieder etwas, was vielleicht die, sage ich mal, 23- bis 27-Jährigen aufregt, die vielleicht schon nicht mehr auf TikTok sind, aber sagen, das ist jetzt wieder so ein typischer Move eines alten Präsidenten, der unsere Realitäten nicht versteht. Und ich glaube, dass es am Ende in der Wahl keine riesige Rolle spielt, aber das Thema ist natürlich groß und es wird auch bleiben. Natürlich hat TikTok selbst auch angekündigt, sich gegen ein mögliches Gesetz in dieser Form wehren zu wollen, alles Mögliche zu unternehmen, alle rechtlichen Mittel einsetzen zu wollen. Das wurde in einer Videobotschaft vom TikTok-Chef dann kommuniziert. Und es gibt eben auch Leute, die wirklich Experten sind in diesem Bereich soziale Medien, wie den früheren Facebook-Sicherheitschef Alex Stamos, die extrem skeptisch sind. Er hat in US-Medien gesagt, und ich zitiere, wenn das Gesetz in seiner heutigen Form durchkommt, werden die größten Gewinner die Anwälte sein. Das sagte er CNBC. Denn es werde eben jahrelang Gerichte beschäftigen. Eine bessere Lösung wäre aus seiner Sicht ein Datenschutzgesetz, das grundsätzlich festlegen würde, Daten von Amerikanern nicht in Ländern wie China oder Russland zum einen zu speichern und dass sie dort auch nicht abgerufen werden könnten. Und Datenschutz und auch Jugendschutz zum Beispiel, das war ja auch schon eine Riesendebatte, auch im Kongress, wie sehr soziale Medien zum Beispiel zu Mobbing beitragen, zu psychischen Störungen bei Teenagern, zu Essstörungen. All diese Dinge sind natürlich auf dem freien Markt bis dato völlig unreguliert und es gibt Debatten darüber, aber es gibt eben auch da keine Einigkeit und das schließt so ein bisschen den größeren Kreis. Wir haben am Anfang gesagt, es gibt so eine Einigkeit zwischen den Demokraten und Republikanern und man möchte sich fast freuen und dann aber denkt man, warum denn nicht zum Beispiel auch, ich mache jetzt wirklich die Metaebene, warum gibt es nicht eine Einigkeit, wenn es um schärfere Waffengesetze zum Beispiel gibt? Warum ist das überparteilich schon fast eigentlich beschlossene Einwanderungsreformpaket dann über den Umweg Trump wieder gestoppt werden? Also es wird so viel Politik gespielt und dieses Gesetz ist natürlich jetzt so, wir können noch Einigkeit, wir können noch gemeinsam, aber die Motive dahinter sind, ich würde sagen, fragwürdig und ein Gesetz, was über Jahre hinweg nur für Debatten sorgen wird.
Biden weiß, um da nochmal anzuschließen, dass der Kampf gegen China populär ist. Das ist mehrheitsfähig in den USA. Ne? Das ist ein Feindbild. Trump ist durchaus populär geworden, als er das Coronavirus, China-Virus, ich stottere schon zwischen Englisch und Deutsch hin und her wechselnd, China-Virus war sein Begriff, nannte.
Macht er immer noch übrigens.
Macht er immer noch, tut er immer noch. Und die Die Folgen sind natürlich Stigmatisierung, Ausgrenzung, Polarisierung auf eine neue Art. In diesem Fall aber eine geschlossene amerikanische Gemeinschaft, ja, ein geschlossener Kongress. Hui, wir reden über Wundersames gegen den Feind, der außen steht. Und das ist in diesem Fall China, der große weltpolitische Rivale, der in den USA ja durchaus gefürchtet wird. Und das spürt natürlich Joe Biden. Das muss ihm niemand erklären. Das weiß er. Und das wissen alle, die so gestimmt haben. Und da geht's dann um Narrative. Da geht's nicht um wirkliche Mehrheitsverhältnisse im Mutterkonzern von TikTok, sondern um die Erzählung, wer ist der Gegner? Der Gegner ist China. Und wer will die Daten unserer Kinder einsammeln? China. Und dagegen müssen wir uns schützen, ne?
Ja, absolut. Zumal auch im Kontext Ukraine, Nahost und er ja eigentlich, wir erinnern uns, als er sein Amt angetreten hat, eigentlich natürlich diesen Wettbewerb, diesen Machtkampf mit China zu seinem zentralen Element der Außenpolitik machen wollte. Dann kam die Weltlage anders daher und jetzt hat er natürlich mal wieder einen Grund, über etwas zu sprechen, wo er dann vielleicht auch mehr Leute auf seiner Seite hat.
Und um das noch ganz kurz zu Ende zu führen, wo ich vorhin schon mal einmal kurz war, Rieke, was das Verhalten der Parteien in Washington gegenüber den amerikanischen Tech-Konzernen angeht. Ich will nur noch mal dran erinnern, wir hatten das schon mehrfach bei OK America thematisiert. Aber damit sich der Kreis schließt, die amerikanischen Konzerne, Facebook und Twitter vorneweg, die anderen auch, aber vor allem die scheinbar oder angeblich sozialen Medien sind explizit geschützt worden. Ich bin jetzt in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als sie gegründet waren, in der Aufbauphase waren, groß wurden und dann natürlich kurz nach der Jahrtausendwende zu Weltkonzernen wurden, haben die Regierungen in Washington wechselseitig und dann natürlich auch die Parteien im Kongress immer wieder dafür gesorgt, dass die Konzerne ungestört wachsen durften und explizit ausgenommen wurden von presserechtlicher Verantwortung. Das ist das Entscheidende, ja, dass Facebook nicht verantwortlich gemacht werden kann für Inhalte, die auf Facebook erscheinen. Jedenfalls weitestgehend nicht verantwortlich gemacht werden kann, schützt Facebook auf eine Weise, die andere Medienkonzerne natürlich überhaupt nicht kennen, die selbstverständlich presserechtlich verantwortlich sind. So konnte Facebook aber wachsen. Und dieser Protektionismus auf damals ganz andere Art hat zu dem geführt, worüber wir heute immer reden, Polarisierung, Verunglimpfung, Verbreitung von Lügen, von Denunziationen, ungeschützte Diffamierung eben. Das polarisierte Amerika, ne? Das ist eine Folge dessen. Und insofern wird aus all dem eine große, große Erzählung, die durchaus einseitig ist.
Und das führt auch dazu, dass in dieser Woche noch etwas passiert ist, was wir hier in einer Randbemerkung noch kurz ergänzen können, nämlich, dass sich der Supreme Court mit diversen Fällen befasst, wo es um das First Amendment, also um die Meinungsfreiheit und Redefreiheit geht. Und gerade gab es in dieser Woche eine Anhörung, noch keine Entscheidung des Supreme Court. Da geht es um einen Versuch von zwei republikanisch geführten Bundesstaaten der Regierung, in diesem Fall der beiden Regierungen im Grunde genommen, den Kontakt zu sozialen Medien weitestgehend zu untersagen. Also Interaktionen zwischen der Regierung und Plattformen wie YouTube oder X, vormals Twitter, zu untersagen. Und der Hintergrund, weil die Republikaner, in diesem Fall diese zwei klagenden Bundesstaaten, der Ansicht sind, dass die Regierung einseitig Einfluss nehmen würde, um konservative Inhalte von diesen Plattformen löschen zu lassen. Über die Entwicklung von X, seit Elon Musk es übernommen hat, müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht reden, weil da werden ganz andere Inhalte gepusht. Aber diese Anhörung läuft gerade vor dem obersten Gerichtshof der USA. In dieser Anhörung haben sich fast alle Richterinnen und Richter skeptisch gezeigt, dass sie dieser Klage stattgeben würden und haben eben auch eine größere Frage damit verbunden, nämlich was, wenn es geht ja ganz oft darum, dass eben auch jugendgefährdende Inhalte oder Mobbing-Inhalte, all diese Dinge versucht werden müssen von diesen Plattformen zu verbannen. Die haben sich, YouTube hat sich gewisse Regeln gegeben. Es ist aber natürlich unfassbar schwer, im Internet diese Dinge zu kontrollieren. Und wenn da gar keine Interaktion mehr möglich sei zwischen Regierungen und Plattformen würde das problematisch werden. Aber auch das ist eine Folge dessen, was du gerade beschrieben hast, dass wiederum jetzt die Republikaner versuchen, über solche Wege dafür zu sorgen, dass ihre Inhalte und auch das, was eben Lüge, Desinformation, Fake News ist, unangreifbar zu machen über diese Wege.
Ricke, der dritte Mann, unser drittes Thema heute. Der Unbekannte, ist er unbekannt? Er ist nicht mehr wirklich unbekannt, aber ich glaube, international ist er noch unbekannt. Er trägt einen sehr, sehr, sehr bekannten Nachnamen. Robert F. Kennedy. Hat er eigentlich eine Chance, amerikanischer Präsident zu werden?
Nein, er hat keine Chance, amerikanischer Präsident zu werden. Aber ich glaube, er hat das Potenzial, diese Wahl entscheidend mit zu beeinflussen. Weil wenn Robert F. Kennedy, und der Name klingt natürlich erstmal nach Verheißung, nach American Royalty, so kann man es sagen. Ich glaube, der Kennedy-Name ist das, was für Europäer Königshäuser sind. Und deswegen hat er natürlich schon einfach mal einen Aufmerksamkeitsbonus. Und in dieser Wahl, die so, so knapp werden wird und die über so wenige 10.000 Stimmen entschieden werden wird, kann natürlich ein dritter Mann, der dann wiederum Stimmen auf sich vereinigt, die Wahl in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Es wäre jetzt eine Debatte und die führen wir sicherlich gleich. Wem könnte er mehr schaden? Biden oder Trump? Aber sprechen wir doch erstmal über Robert F. Kennedy. Wer ist der Mann außer ein Kennedy? Und wieso taucht er auf einmal für europäische Perspektiven, auf einmal für amerikanische nicht so ganz plötzlich im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf auf?
Robert Kennedy ist der Neffe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy. Der hatte seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur bereits im April 2023 eingereicht, lange vor Biden und Trump. Damals übrigens noch als Demokrat. Kennedy hatte gedacht, es gäbe man kann davon ausgehen, dass er es gedacht hatte, es gäbe eine wirkliche demokratische Primary Season, also einen wirklichen Vorwahlkampf, in dem er mitmischen wollte. Als dann klar wurde, dass es sich alles auf Joe Biden konzentrierte, dass es in Wahrheit keine Vorwahlen geben würde, wechselte er und tritt jetzt also als sogenannter Unabhängiger, als Independent Candidate zur Wahl an und ist damit der dritte ernstzunehmende, ist er ernstzunehmend, darüber reden wir gleich noch, aber der dritte ernstzunehmende Kandidat neben Biden und Trump. Ja, was für ein Name. Kennedy ist der Sohn des 1968 ermordeten Senators Robert, genannt Bobby Kennedy. Zum Zeitpunkt seiner Ermordung hatte übrigens auch Bobby Präsident werden wollen. Kennedys Onkel, wir hatten es schon gesagt, John F. Kennedy, ich möchte nur einmal daran erinnern, war 1963 in Dallas ermordet worden, mutmaßlich der berühmteste Mordanschlag der Weltgeschichte. Ein ernstzunehmender Politiker, Rieke, ein Impfgegner, nicht wahr?
Ja, er ist vom Umweltanwalt zum Impfgegner geworden. Er verbreitet durchaus auch Verschwörungserzählungen. Robert F. Kennedy war Bestsellerautor und eben, ich habe es gerade gesagt, Anwalt, der sich vor allem für Umweltbelange eingesetzt hat. Vor rund 15 Jahren hat er sich dann der Impfgegnerbewegung in den USA angeschlossen. Also nicht erst seit der Pandemie. Es gibt in den USA und auch in anderen Ländern auch zum Beispiel große Debatten unter gewissen Kreisen, was zum Beispiel Impfungen von Kindern angeht, Masernimpfungen, all diese Dinge. Und dort hat er sich angeschlossen und wurde natürlich auch aufgrund seines Namens eine führende Stimme in dieser Bewegung. Und Gesundheitsexperten und auch Mitglieder seiner eigenen Familie bezeichnen seine Aktivitäten als gefährlich. Und dann natürlich kam die Corona-Pandemie und da geriet der heute 69-Jährige wegen falscher Behauptungen über Impfungen gegen eben Corona zusätzlich in die Kritik. Deswegen eine durchaus, ich möchte sagen, schillernde Persönlichkeit für gewisse Bürger in den USA. Es schließt ein bisschen an TikTok, ist ein Phänomen. Auch bei Kennedy-Veranstaltungen kann man sehen, dass Menschen von beiden politischen Seiten zusammenkommen. Also man sucht ja immer auch die Momente im amerikanischen Alltagsleben, wo über Partei und ideologische Grenzen hinweg gemeinsam etwas angegangen wird. Und Kennedy ist so einer der Personen, die gerade die Frustrierten von beiden Seiten, glaube ich, auf sich zieht, die das interessant finden. Und auch noch hier eine ganz kurze Seitenbewegung. Es gibt auch noch die sogenannte No-Labels-Bewegung in den USA. Das ist eine Bewegung, die auch mit sehr viel Geld ausgestattet ist, die auch gerne einen Kandidaten in dieses Rennen schicken wollen. Kennedy wird sich der No-Labels-Bewegung mutmaßlich nicht anschließen. Es war mal kurz eine Theorie, dass Joe Manchin eventuell für die No-Labels-Bewegung als unabhängiger Kandidat antreten würde. Der hat jetzt abgewunken und gesagt, nein, nein, ich bin wirklich raus aus der Politik. Aber die gibt es auch noch. Das heißt, es ist ein Wahlkampf, wo mehrere unabhängige Bewegungen und Kandidaten einen Unterschied machen können. Auch die Grünen haben in den vergangenen Präsidentschaftswahlkämpfen immer wieder Kandidaten aufgestellt. Sie haben auch in diesem Jahr Jill Stein im Rennen. Das hat halt bislang nie einen wirklichen Unterschied gemacht, weil die Mehrheitsverhältnisse dann doch so groß waren, dass niemandem gefährlich werden konnte. Und jetzt haben wir so einen ganzen Strauß an Menschen, die Biden und Trump gefährlich werden könnten. Und unter diesen Personen ist natürlich Kennedy derjenige, der allein durch seinen Namen und dadurch, dass er sich eben in gewissen Kreisen, wie wir sie gerade skizziert haben, einen Namen gemacht hat, vielleicht der gefährlichste werden könnte.
Und dann hören wir ihn doch einmal. Es ist nämlich durchaus wichtig, ihn auch gehört zu haben. Wir kommen gleich noch auf ein paar Hintergründe. Hier erklärt Robert Kennedy seine Kandidatur, und zwar die als Unabhängiger. Es ist also quasi seine zweite Erklärung einer Kandidatur, sein Wechsel zum Unabhängigen. Hier kommt er.
But the good news is that people like yourselves are finally fed up. Something is stirring in us that says it doesn't have to be this way. People stop me everywhere, at airports, at hotels and malls, on the street, and they remind me that this country is ready for a history-making change. They are ready to reclaim their freedom, their independence. And
yeah, I saw that and I thought, is that innocent?
And that's why I'm here today. I'm here to declare myself an independent candidate.
Und um es kurz zusammenzufassen, er erklärt also, dass er antrete, dass er als Unabhängiger antrete, und dieser Begriff Independency ist der entscheidende, das ist das Leitmotiv. Er spricht von Unabhängigkeit von korrupten Eliten, von den Medien, von den beiden großen Parteien, Unabhängigkeit auch als amerikanisches Leitmotiv, und das meint natürlich den Freiheitsmythos, den Mythos der Eigenständigkeit, das klingt gut in Amerika. Robert Kennedy ist kein besonders guter Redner. Wenn man ihn dann auch noch sieht während seiner Auftritte, fällt das noch mal mehr auf, weil er so mit dem Zeigefinger fuchtelt. Er ist nun wahrlich kein Obama, was die rhetorische Qualität angeht. Das hat übrigens auch einen medizinischen Hintergrund. Als er etwas über 40 Jahre alt war, hat Kennedy eine neurologische Krankheit bekommen, oder die hat sich da entwickelt. Es ist nicht ganz klar, wie sie entstand. Sie nennt sich spasmodische Dysphonie. Und das ist eine neurologische, eine Nervenkrankheit also, die das Sprechen erschwert. Man hört es ihm an. Er spricht darüber nicht oft. Er hat es aber selbst thematisiert, um auch sich zu erklären. Ricke, chancenreich, wir haben es schon gesagt, wird er nicht sein. Also er wird nicht Präsident werden, aber in welche Richtung kann er die Wahl denn nun entscheiden? Was tippst du? Nimmt er Trump Stimmen weg? Nimmt er Biden Stimmen weg? Nimmt er Biden, also Biden und Trump Stimmen weg? Was ist deine Vermutung?
Ich glaube, dass er Biden, also sowohl Trump als auch Biden Stimmen wegnimmt. Ich glaube, in dem Konglomerat an möglichen dritten Kandidaten, die ich gerade kurz aufgezählt habe, kann das in der Summe Joe Biden eher schaden als Donald Trump, weil Das sind viele Weils, aber wenn Biden seine eigene Basis nicht mehr gut in den Griff kriegt, was ich glaube, was er noch tun wird, weil es sind noch Monate Zeit. Und wenn dann bei dieser Wahl sich noch viele Menschen aus Frust darüber, dass es schon wieder diese Entscheidung zwischen Trump und Biden ist, dazu entscheiden, gar nicht zur Wahl zu gehen, was in der Tradition eher demokratischen Kandidaten schadet, dann sind wir in so einer Mischung, wo ich sagen würde, ja klar, Kennedy, der fischt auch in diesem Verschwörungsbereich herum, was definitiv Trump-Wähler eher sind, sehr viel eher als Biden-Wähler. Aber dann würde ich sagen, muss sich Biden mehr sorgen, zumal wenn die No-Labels-Bewegung jetzt irgendwann in den kommenden Wochen tatsächlich noch mit einem Namen herauskommt und damit auch noch eine Figur. Und es geht ja nicht darum, dass diese Kandidaten in allen Bundesstaaten auf allen Wahlzetteln stehen müssen. Aber wenn sie nur, und das ist bei Kennedy der Fall, das ist, wird auch bei der No-Labels-Bewegung der Fall sein, in 3, 4, 5 Swing States auf den Wahlzetteln stehen und dort dann eben diese Stimmen abgreifen können, dann wäre meine Tendenz, dass Joe Biden sich mehr Sorgen machen muss. Wie siehst du es?
Ziemlich exakt, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob es ziemlich exakt gibt, aber ziemlich exakt genauso, Rieke. Die ursprüngliche Kalkulierung wäre oder hätte, na, ich überlege noch, während ich rede. Also, normalerweise sagt man ja, so wollte ich es, glaube ich, formulieren, dass Donald Trump die Wähler und Wählerinnen in der Mitte braucht. Da warst du gerade schon. Die Independents sind die, die ihm fehlen. Trump polarisiert und er hat eine sehr extrem denkende Gefolgschaft. Ohne die Wähler und Wählerinnen in der Mitte könne er nicht gewinnen. Das war immer wieder das Kalkül. Wenn aber bei der kommenden Wahl, und so scheint es ja zu sein, eine negative Stimmung dominieren wird. Also im Sinne von, wir wollen die Biden nicht, ne? Wir mögen Biden nicht, Joe Biden nicht und wir mögen Donald Trump nicht. Wer ist das geringere Übel? Dann kann das für Donald Trump genügen und es kann ausreichen, dass er vielleicht mit einem Minusrekord an kumulierten Stimmen, also mit wirklich weniger Stimmen als in den vergangenen Präsidentschaftswahlen jedenfalls gewählt werden wird, weil nämlich Joe Biden von Robert F. Kennedy noch einmal ja richtig attackiert wird und dann diese Stimmen, die ihm den Wahlsieg gebracht hätten, eben nicht einsammelt. Also war jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, aber ich bin genau auf der Linie, auf der du bist. Kennedy ist auch ein demokratischer Name. Das ist ein demokratischer Mythos und eher jemand, wo Leute sagen, die Joe Biden zu alt finden, unpopulär finden, einfach nicht wählbar finden, dann nehme ich halt Kennedy. Und das ist auch ein Punkt, bei dem du gerade schon warst, wenn es in Michigan um 12 oder 15.000 Stimmen gehen wird am Ende, in Pennsylvania um 27.000 Stimmen, dann können das genau die sein, die Joe Biden fehlen. Wir werden es erleben. Vielleicht noch ganz kurz einige biografische Ergänzungen. Robert F. Kennedy wurde 1954 in Washington D.C. geboren, weil er eben ein Kennedy-Spross ist. Er hat 10 Geschwister. Seine Mutter Ethel Kennedy gründete die Menschenrechtsorganisation Robert F. Kennedy Human Rights nach dem Tod ihres Mannes Bobby. Robert F. Kennedy besuchte die Georgetown Preparatory School, eine Jungensschule in Maryland. Er hat einen Politikabschluss, also einen Abschluss in Politikwissenschaft von Harvard und ging dann auf die London School of Economics, wie so viele Mitglieder der Kennedy-Familie. Einen Juraabschluss hat er ebenfalls und es gab eine Verhaftung. 1983 war das wegen Heroinbesitzes in South Dakota. Danach kam dann eine Entziehungskur. Ein jüngerer Bruder, David übrigens, starb an einer Überdosis Kokain. Und auch Robert Kennedy nahm dann immer wieder mal Drogen zu sich. Das wurde berichtet. Ein gläubiger Katholik, ein Abtreibungsgegner. Und ein Verschwörungstheoretiker in vielen Fällen, das hast du schon gesagt, Impfgegner. Er hat unter anderem mal behauptet, dass Bill Gates der Menschheit insofern schaden würde, als er den Menschen einen Chip einpflanzen wolle, quasi geheim durch Impfungen. Solche Verschwörungstheorien meinen wir ernst zu nehmen nicht wirklich, Rieke.
Nein, aber ich glaube, es ist eben nicht zu unterschätzen, was für eine Anziehungskraft dieser Name Kennedy und dieses Drama um diese Familie, all diese Schicksalsschläge, immer wieder natürlich vor allen Dingen Söhne aus dieser Familie, Männer, die zu absolut höchstem Berufen zu sein scheinen und dann ermordet werden, ums Leben kommen, Flugzeugabstürze, all das, es ranken sich so viele Mythen um diese Familie, dass ihn der Name eben trägt über so einen Wahlkampf. Und Die Frage ist, warum macht er das? Aber warum machen Menschen, also will er tatsächlich Trump oder Biden schaden? Das ist ja auch mal die Frage, die an die Grünen geht, die sagen, wie könnt ihr euch denn jetzt irgendwie aufstellen, wenn ihr doch eigentlich klar gegen Trump sein müsst, müsst ihr doch eigentlich sagen, gut, wir gehen zurück, um Biden den Wahlsieg nicht noch irgendwie schwerer zu machen. Und da sind wir dann wieder am Grenzen dieses Systems. Warum ist dieses System so hermetisch? Muss es eigentlich aufgebrochen werden, um mehr Vielfalt zuzulassen? Ich glaube, dass du und ich das in our lifetime nicht mehr erleben werden, dass die USA sich vom Zwei-Parteien-System verabschieden. Aber das führt dann eben zu solchen Kandidaten, die aussichtslos sind, das zu erreichen, was sie vermeintlich mit einer Kandidatur erreichen wollen und trotzdem dann so eine Bedeutung bekommen können.
Eine Verschwörungstheorie übrigens sollten wir noch zitieren. Ich will es auch nicht endlos weitertreiben, aber es war Juli 23, ist also wirklich noch nicht so lange her. Da behauptete Kennedy, dass das Covid-19-Virus vornehmlich Kaukasier und Schwarze befalle, während Juden und Chinesen, ganz genau sagte er, aschkenasische Juden und Chinesen weitestgehend immun seien. Er fragte also, ob dieses Virus entsprechend eingestellt oder programmiert worden sei. Das allerdings könne er nicht belegen und das wisse er letztlich nicht. Solche Theorien meinen wir.
Kennedy übrigens in dritter Ehe verheiratet, hat selber 4 Kinder, also der Kennedy-Clan wächst weiter. Und seine zweite Ehefrau übrigens, Mary Richardson, mit der er bis 2012 verheiratet war, die hat sich noch im selben Jahr 2012 das Leben genommen, also auch in Robert F. Kennedys eigenen Kernfamilie wieder Drama. Und mit dem Drama der Kennedys, Klaus, sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bin gespannt auf deine Empfehlung in unserem Get Out.
Get Out.
Ein zauberhaftes Buch, Rike, ein sehr, sehr ungewöhnliches für den amerikanischen Markt. Ein Student, der ist heute kein Student mehr, aber Hua Su. Er schreibt sich H-U-A und dann zweites Wort H-S-U, Hua Su. Asian American, wie man so sagt, also Amerikaner asiatischer Abstammung, in diesem Fall taiwanischer Abstammung. Er war Student in Berkeley. Es ist eine Ich-Erzählung, ein sogenanntes Memoir, keine Memoiren im deutschen Sinn, aber eine autobiografische Erzählung. Hua Su also war Student in Berkeley, hatte einen besten Freund Ken. Die beiden erleben die Studentenzeit so, wie Studentenzeiten sind. Es geht um die richtigen Turnschuhe, die richtige Musik. Wie spricht man eigentlich mit Studentinnen und all die existenziellen Fragen jener Zeit? Und er denkt, dass die beiden ewig Zeit haben werden, viele, viele gemeinsame Freundschaftsjahre und dann passiert etwas. Und danach fragt er sich, wie eigentlich das Leben mit dem Freund Ken hätte weitergehen können, wie es hätte werden können und warum Ken nicht mehr da ist. Stay True heißt dieses Buch. Stay True also, erschienen bei Vintage. Und Rike, was hast du mitgebracht?
Auch eine Buchempfehlung, allerdings schummel ich ein bisschen, weil es eine britische Empfehlung ist, aber wir sind ja im großen Kontext des der Transatlantik. Dolly Alderton habe ich mitgebracht, eine der bekannteren britischen Journalistinnen, vor allen Dingen bekannt für ihre autobiografischen Schilderungen, und sie ist Kolumnistin in der Sunday Times und dort macht sie Kolumnen zum Thema Freundschaft, Familie, Dating, alles, was man sich eben vorstellen kann. Und diese persönlichen Kolumnen haben ja sowohl im britischen als auch im amerikanischen Kontext eine große Tradition. Und ihre gesammelten Ratgeberkolumnen sind jetzt erschienen unter dem Titel Dear Dolly. Und es sind die besten aus unterschiedlichen Kategorien und ein amüsantes Lesevergnügen für einen Sonntagnachmittag.
Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns, und das wissen Sie natürlich längst, in der Regel alle 2 Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder sonntags beim Podcast Sonntag von MDR Aktuell.
Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de. Bis bald.
Bis dann.
Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Produziert von Pool Artists.